ARD. Robin, wo können die Leute hingehen, damit sie alle Folgen Weird Animals hören?
Wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid, könnt ihr in die ARD-Audiothek gehen. Da gibt es ganz, ganz viele Folgen und ist super geil.
Ja, ist mega geil.
Ich sehe richtig traurig aus.
Ja, aber wir sind im Winterschlaf, Robin. Das ist ja das, was ich. Du würdest ja jetzt nie, oder? Auf einen Bären zugehen und sagen, steh auf und geh arbeiten. Da versteht jeder, nee, der schläft jetzt. So, der hat seine Ruhe. Und bei mir ist genau das Gleiche. Es ist Jänner, Leute. Es ist Jänner. Wir sind alle im Winterschlaf. Wir sind alle müde, erschöpft. Ja. Wir können jetzt endlich unsere Fettreserven aufbrauchen, die wir uns angefressen haben.
Über Weihnachten.
Wir müssen jetzt viel schlafen. Frohe Weihnachten, frohes neues Jahr. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum man arbeiten muss. Im Jänner, Februar und März, finde ich, sollte Arbeiten aus natürlicher Sicht verboten werden. Alle wollen immer Natürlichkeit, zurück zum Ursprung, dann sollte man jetzt einfach nicht arbeiten.
Okay.
Oder?
Wir rufen hiermit das erste Q1 des Jahres ist permanent ein sogenanntes Liegequartal. Ja, da machen wir gar nichts.
Ja?
Da wird einfach entspannt.
Da machen wir gar nichts. Genauso wie die Tierwelt da draußen, genauso wie die Hamster, die sich verkrochen haben, wie alle. Aber nein, die Podcast-Folge hört jetzt nicht auf, weil wir wieder schlafen gehen. Und das war Weird Animals für Q1. Wiederhören.
Q1. Weird Animals.
Hallo und herzlich willkommen zu Weird Animals. Mein Name ist Theresa Hosser, Kabarettistin und Tierärztin.
Mein Name ist Robinger Schnürgerüge, Biodiversitätsblogger und Silvesterhasser.
Silvesterhasser? Oh ja, ja, das war ja gerade.
Also eher Böllerei, also hier Pyrotechnikhasser.
Ja, Pyrotechnik ist doch ein Verbrechen, gell?
Hm.
Ja, wir sprechen hier aber nicht wöchentlich über Pyrotechnik, sondern hier bei Weird Animals sprechen wir jede Woche über ein Tier, das uns begeistert, das uns komisch vorkommt, das es aus irgendwelchen Gründen nicht mehr loslässt. Und ich habe da heute eine Ameise mitgebracht und ich habe das schon vorher, Robin, ich habe da schon vorher ein Foto geschickt, ich war mal als Ameise verkleidet.
Ach, so süß.
Wie kannst du bitte beschreiben, wie mein Outfit ist? Weil es ist so aufwendig gemacht worden.
Also ich habe hier leider nur ein Schwarz-Weiß-Foto vor mir.
Also ihr kriegt es dann besser auf Instagram ausgespielt. Könnt's folgen, weirdanimals-podcast. Und da hat meine Mama wirklich, weiß ich nicht, wie sie das geschafft hat, aber sie hat einen Ameisenanzug gemacht, wo ich wirklich mehrere Körperglieder habe und wirklich 6 Beine. Also anatomisch komplett korrekt.
Ach ja,
korrekt.
Jetzt.
Also ich habe ja wirklich auch 6 Beine, also meine 2 Beine,
ja,
aber dann noch, also
wenn
ihr das Foto, ihr könnt das Foto euch dann auf unserem Instagram-Channel anschauen und deswegen habe ich jetzt endlich die Ameise mitgebracht. Aber zwar, ich habe nicht irgendeine Ameise mitgebracht, Robin, und ich bin natürlich sehr gut vorbereitet, weil ich weiß, Ameisen, da komme ich in ein feindliches Gebiet. Da komme ich ins Insektengebiet von Herrn Robinger Schnögelrögel. Habe jetzt noch nicht so oft Ameisen gehabt, die mir vorgestellt wurden.
Ja, ist ein Riesenthema, ist ein Riesenbrecher. Ich habe mich da die ganze Zeit nicht so richtig rangetraut, weil ich nicht wusste, welche Art. Aber wir tasten uns hier heute mal ran. Ja.
Genau, also deswegen habe ich gedacht, es ist immer ganz leicht, wenn man nicht so tief drinnen ist im Thema. Ich bin nicht so tief drinnen im Ameisenhügel wie du. Wahrscheinlich wortwörtlich bist du jeden Tag in so einem Ameisenhügel drinnen. Deswegen ist es vielleicht leichter für mich. Und zwar habe ich die argentinische Ameise mitgebracht. Vielleicht auch deswegen, weil ich einen 3-wöchigen Urlaub mal gemacht habe in Argentinien, wo ich sehr viele argentinische Loverboys gehabt habe. Liebe Grüße gehen raus an Franco. Und deswegen die argentinische Ameise. Ach, Franco.
Wirklich, Franco.
Also dieser Argentinien-Urlaub war wirklich loved it. Und deswegen die argentinische Ameise. Und ich stelle die Frage, ob die argentinische Ameise die Welt erobert, weil ihr da was entdeckt habt zur argentinischen Ameise. Mhm. Argentinische Bewohner haben nicht nur mein Herz erobert, sondern offensichtlich auch andere Teile der Welt. Oder wir finden das heute raus. Aber vorher kommen wir mal zum Steckbrief von der argentinischen Ameise.
Wie sieht die denn aus?
Ja, jeder weiß doch, wie eine Ameise ausschaut, oder? Oder ist es zu gemein, wenn die das jetzt... Also sie besteht ja aus drei Körperunterteilungen, Kopf, Brustteil und Hinterteil. Du musst mich jetzt korrigieren, falls es nicht stimmt.
Nö, absolut korrekt. Kopf, Thorax, Abdomen.
Abdomen, ja. Genau. Dieser Chitinpanzer, Abdomen. Ihr könnt es wie immer auf unser Cover schauen, wo ihr seht, wo ich eine Ameise anstarrt. Eine argentinische Lover-Ameise. Es tut mir leid, ich werde wahrscheinlich jetzt ganz viel über Liebe sprechen. Und das
ist ja
mein
Argentinien-Urlaub.
Die argentinische Ameise ist auf jeden Fall hellbraun, aber eigentlich eben, wie gesagt, nicht so auffällig. Der gescheite Name für die argentinische Ameise ist Linnaepithema humile und sie gehört zu den Drüsenameisen. Und ich habe Angst gehabt, dass du jetzt fragst. Ja, ich habe jetzt Angst gehabt, dass du das fragst. Kannst du mal sagen, was er. Weil ich habe dann versucht, die Unterteilung zu finden und mir gedacht, ah, na, das macht der Robin. Da überlasse ich dem Meister sein Handwerk.
Dem Meister.
Warum Drüsenameise?
Eigentlich müsstest du voll on fire bei dem Thema sein, der Bestimmung von Drüsenameisen, weil es geht um dein Lieblingsthema Arschlöcher. Und dieses Arschloch, nämlich von Drüsenameisen, das ist sehr speziell. Ja? Denn es handelt sich dabei um eine ganz normale, also um eine Spaltöffnung. Und viele andere Ameisen haben behaarte Arschlöcher, haben dort ihre Säurepore, ihre Säuredrüse und so weiter und so fort. Also es ist das besondere Bestimmungsmerkmal, das hundertprozentige Bestimmungsmerkmal von der Unterfamilie der Drüsenameisen ist ihr Arschloch.
Ja, find ich gut, dass offensichtlich Forscherinnen sich gedacht haben, gut, woran wollen wir jetzt die Ameisen unterscheiden? Wir nehmen ihre Popos, um es schöner zu formulieren.
Aber das ist bei ganz vielen, also gerade auch bei Wildbienen und so, da sind es aber eher Penis und Vagina und so ein Shit. Also Geschlechts.
Dass das dann so ultimativ für die einzelne Bestimmung. Ja, es gibt, also Ameisen sind sich sehr ähnlich. Also es gibt sehr viele verschiedene Arten. Die sind sich aber nicht alle, also alle, sehr viele gleichen sich. Bei der argentinischen Ameise, die wir heute behandeln, die hat eine Größe von 2 bis 3 Millimeter. Also das ist natürlich mini, das ist nicht einmal ein halber Zentimeter.
Das ist wirklich klein, ne?
Das heißt, wenn ihr eure Fingerspitze anschaut, kommt drauf an, was für ein Nagelwachstum ihr habt, aber so ein halber Fingernagel lang. Und die Königinnen sind aber natürlich wie immer größer und zwar fast einen halben Zentimeter. Also da unterscheidet sich, wie so oft im Insektenvolk, die Arbeiterinnen von den Königinnen. Die argentinische Ameise, wie es der Name schon vermuten lässt, kommt ursprünglich aus Südamerika. Ich sage ursprünglich dazu, weil, wie schon angeteasert, steht so ein bisschen die Frage im Raum, ob die argentinische Ameise gerade die ganze Welt erobert und da herumkommt. Das klären wir dann später.
Das wollen wir noch nicht beantworten.
Das wollen wir noch nicht verraten. Und für alle, die jetzt vorspulen, weil sie es schon wissen wollen.
Ja, Drecksäcke.
Das geht nicht da, Leute. Bei Ameisen, das war wirklich spannend, herauszufinden, wie alt Ameisen werden. Das ist ja beim Steckbrief bei uns immer drinnen. Ist auch sehr, sehr unterschiedlich unter allen Arten. Bei den argentinischen Ameisen ist es so, dass eine Arbeiterin 0,9 Jahre alt wird, also fast ein Jahr. Das ist auch basierend tatsächlich auf Freilandbeobachtungen. Bei ganz vielen Ameisen hat man aber nur Beobachtungen in Gefangenschaft. Und da wissen wir ja, was das Alter angeht, ist die Gefangenschaft, führt meistens dazu, dass sie länger leben.
Ja.
Die Männchen, also es gibt da 3 Unterteilungen bei den argentinischen, die Arbeiterinnen, die Männchen und die Königin. Die Männchen werden nur wenige Tage alt, also die sind wirklich nur zum Horizontaltango da. Oder dann, die machen das ja in der Luft.
Tango.
Also die machen das ja in der Luft, das ist ja Lufttango, den sie da aufführen.
Ja, das ist voll krass, weil die ja so nah verwandt sind mit den Wildbienen. Mhm. Also weil das alles quasi eine Suppe ist, ja. Dass die sich so ähneln in ihrem.
Ja, und nämlich viel enger verwandt mit den Wildbienen als mit den Termiten. Man glaubt immer, okay, Termitenbau und so, das ist irgendwie gleich den Ameisen, hat aber sehr, sehr wenig miteinander zu tun.
Ja.
Die haben sich, ich finde es immer spannend, wenn sich dann 2 Sachen parallel nebeneinander entwickeln, ohne voneinander beeinflusst zu sein.
Und
was ich aber rausgefunden habe beim Alter von Ameisen, und zwar, da wurde eine Königin der schwarzen Wegameise, ist eine europäische Ameise, die wurde fast über 29 Jahre gehalten. Also das ist der aktuelle Alter. Das Rekord bei Ameisen, eine 29-jährige, so alt wie ich jetzt bin, eine 29-jährige schwarze Wegameisenkönigin.
Ne? 29 Jahre, ne? Ich denke mir immer so, weiß sie noch was aus ihrer Kindheit so, ob die sich daran erinnern kann?
Das haben sie ja bei Haustieren mittlerweile auch nachgewiesen, dass die ja grummelig werden im Alter, so wie alte Leute.
Oh ja,
wie grummelig ist denn die Ameise, die 29 ist? Und das ist wirklich ihr Altersrekord, auch unter den sozialen Insekten. Also unter diesen Insekten, die in Bauen leben oder in Bienenstock zum Beispiel. Genau, in Völker, also da ist noch nie ein älteres Tier entdeckt worden als diese 29-jährige Wegameise. Beim Schlaf haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Du hast es mehr als Ruhephase beschrieben bei Bienen oder beim Käfer war das, oder? Bei diesem Blau. Hast du es bei dem Käfer?
Bei der blauen Holzbiene.
Bei der blauen Holzbiene, genau. Bei den Ameisen ist es auch so, dass die sehr wohl schlafen, aber dass der Schlaf nicht mit Säugetieren zu vergleichen ist.
Ja.
Der ganze Start läuft ja 24 Stunden ab, also da gibt es ja keine Sonntage, wo irgendwie nichts passiert, da ist ja die ganze Zeit was los. Das würde man aber eher als Ruhen bezeichnen. Ich habe schon Infos dazu gefunden, wie viel sie schlafen, die Quellen sind aber jetzt nicht so sicher, deswegen dresche ich da jetzt nicht irgendwas raus. Und später erzähle ich dann auch noch, warum es eigentlich sehr, sehr viele Ameisen gibt, die den ganzen Tag nichts machen. Ist ja auch spannend. wenn man sich denkt, die Ameise gilt so als dieses FDP-Tier eigentlich.
Ja. Das FDP-Tier.
Grundsätzlich, Ameisen amputieren verletzte Beine. Ja. Und das ist wirklich nochmal ein anderes Level, weil bei der Ameise ist es tatsächlich so, dass sie auch eine Diagnostik betreibt. Also sie überlegt, wenn sie eine andere Ameise trifft, die ein verletztes Bein hat, okay, macht es jetzt mehr Sinn zu amputieren oder diese Wunde zu pflegen mit antimikrobiellen körpereigenen Sekreten.
Ameisenarten, genau, die haben so ein antibakterielles Sekret.
Genau.
Faszinierend, weil das ja Honigbienen und auch viele weitere Bienen haben das auch. Ach, Mann, geil.
Ja, ist voll geil. Vor allem, sie haben meinen Job. Also meinen Job gibt es auch bald nimmer. Wenn die Ameisen so weitermachen, gibt es meinen Job als Tierärztin auch bald nimmer. Was ist wirklich, sie entscheiden von Fall zu Fall, können Ameisen entscheiden, wie sie ein Bein behandeln. Und das ist schon
so krass, weil die haben ja eigentlich nur, die haben da drei Nervenzellen irgendwie im Schädel. Aber fühlen trotzdem kognitive Leistungen durch, wo ich mir denke, wow.
Und für alle, die dann beim ersten Date unsere Folge, ich glaube, es machen schon viele, über Ameisen zitieren, die Ameisenart, um die es sich handelt, die das eben macht im Spezifischen, diese Diagnostik betreibt, die meinen Job bald obsolet macht, ist die Ross-Ameise. Ross-Ameise, genau.
Theresa, alle Dates und Rossameise und Co., alles süß, alles interessant. Aber wir müssen mal wieder den Bogen zurückspannen zu unserer argentinischen Schwester. Erobert ihr die Welt? Was ist da los?
Also Argentinien hat ja, wie gesagt, mein Herz erobert, aber die argentinische Ameise erobert nicht nur mein Herz. Bevor wir aber, das ist nämlich wirklich wichtig, also ich mache das jetzt nicht, um Spannung aufzubauen, es ist wirklich wichtig, den Alltag der ursprünglich in Argentinien, in Südamerika beheimateten Ameise zu beleuchten, weil das ganz, ganz wichtig ist, um zu verstehen, wie absurd es ist, was momentan passiert bei der argentinischen Ameise. Mhm. Grundsätzlich lebt nämlich die argentinische Ameise monogyn. Du weißt wahrscheinlich, was es heißt.
Ja, genau. Mono ist ja eine Eins und gyn ist ja was anderes.
Weiß ich, Königin vielleicht, aber die argentinische Ameise lebt eigentlich monogyn. Das heißt, die haben ein Volk hat eine Königin. Das ist nämlich nicht immer so. Es gibt auch Völker, die haben mehrere Königinnen. Ja. Und diese Kolonien, also argentinische Ameisen in Südamerika, bekämpfen sich auch untereinander. Also sind Konkurrenten.
Ja.
Sie fressen alles, die nehmen Honig, Dauer, Nektar, Insekten und Aas. Also da kennt man grandiose Videos, wie sie da, weiß nicht, wie vielfaches ihres Körpergewichts transportieren können. Dann gibt es bei den Ameisen selber extrem viele unterschiedliche Lebensweisen. Also es gibt da Jäger, Sammler, Viehzüchter. Genauso gibt es auch Ameisenarten, die kultivieren eigene Pilze.
Ja,
also,
die Ameisen sind tatsächlich schon lange, lange vor uns Landwirte geworden. Weil, Blattläuse, Pilze.
Du kannst es nur ergänzen, aber sie sind ja für die Umwelt wirklich unglaublich wichtig, weil sie einen ganz, ganz großen Teil dieser Erdumschichtung, also alles, was im Wald umgeschichtet wird, dazu
beitragen.
Also ohne
Ameisen können wir hier einpacken, ne? Also dann ist die zählen als Schlüsselart absolut zum Must-Have im Ökosystem. Die sind auch unfassbar wichtig für ganz, ganz viele Fortpflanzungsprozesse. Also zum Beispiel ganz, ganz viele Pflanzenarten, die haben am Samen so ein Öl. Tropfen, ja, ein Ölipid heißt das, glaube ich. Und dieser Ölkörper sorgt dafür, dass sich die Ameisen denken, oh lecker, dich nehme ich mit. Und dann halt den Samen abtransportieren und irgendwo hin verschleppen. Mhm. Und meistens machen sie dann den Öltropfen ab und den Samen schmeißen sie auf ihre Mülldeponie und da keimt dann ein wunderschöner Krokus, Schneeglöckchen, Weißröckchen.
Krokus, glaube ich nicht, oder? Das ist zu groß.
Nein, doch. Also ihr kennt
echt?
Ja nur...
Wir kennen nur die Wurzeln, wir kennen nur die Zwiebeln.
Ich wollte gerade sagen, ihr kennt nur die Zwiebeln, ja. Aber das Saatgut vom Krokus wird auch so verbreitet.
Um endlich zur argentinischen Ameise zu kommen und warum sie die Welt erobert. Mein Bruder, Biologe, jetzt nicht mehr in der Forschung, aber war lang in der Forschung, Doktor der Biologe, ich nenne ihn immer Biologiker, hat mir nämlich ein Video geschickt über die argentinische Ameise. Und die argentinische Ameise erobert tatsächlich die Welt, Robin. Also ich weiß nicht, ob du schon von ihr gehört hast. Du kennst dich ja sehr mit
invasiven. Ich habe schon von der gehört.
Hast du schon gehört? Okay, gut.
Natürlich.
Hast du auch gewusst, dass, also wir sprechen ja öfter über invasive Arten, also Arten, die eben in ein Ökosystem eindringen, wo sie eigentlich nicht hingehören, wo sie anders funktionieren dementsprechend und auch oft keine natürlichen Feinde haben.
Genau.
Dass das auch Neozoen heißt.
Ja.
Okay, das habe ich nämlich nicht gewusst. Da habe ich wieder was dazugelernt. Und zwar ist die argentinische Ameise über den Gütertransport Transport über Schiffe und Flugzeuge versehentlich eingeschleppt worden, also überall.
Ja.
Und es ist tatsächlich so, dass die argentinische Ameise wird von der Invasive Species Specialist Group, der IUCN, als einer der 100 schlimmsten Neobiota, also einer der 100 schlimmsten invasiven Arten gesehen. Also wir haben
auf dieser Liste kommt übrigens auch die Hauskatze vor.
Ja, ja, macht eh total Sinn, weil sie halt die ganzen Vögel ausrottet. Die
schlachtet ja auch alles ab.
Ja. Also wirklich, also dass man in die Liste reinkommt, muss man schon drauf haben.
Letztens hatte ich noch irgendeine. Achso, stimmt, der japanische Staudenknödel steht auch auf dieser Liste.
Aber das ist ja Pflanzen.
Aber wobei,
jetzt,
das ist Pflanzen, ja, ja, stimmt. Ja.
Aber da.
Aber schlimmste Neobiota. Es geht hierbei um.
Da sind alle drin,
um
oder?
Alles, ja, ja.
Ja, Tiere, ja, Neobiota,
Pflanzen,
sind
Pilze,
alle drin.
Ich glaube sogar auch Pilze. Also da ist alles drin.
Ja, und der Grund, warum diese argentinische Ameise. Also, wir haben ja vorher darüber gesprochen. Eigentlich sind die ja monogyn, also die haben nur eine Königin.
Mhm.
Jetzt passiert aber Folgendes: Es gibt sogenannte Superkolonien.
Ja.
Superkolonien. Darf ich es erklären, weil ich finde es so geil?
Ja, klar. Ja.
Okay, du weißt es wahrscheinlich. Aber diese argentinische Ameise, die ausgewandert ist, die Goodbye Argentinien, die Auswanderer gemacht hat, die ist natürlich, das sind natürlich viel kleineres Genmaterial, was da ausgewandert ist. Das heißt, die ist dann angekommen und dann hat sich aus einem sehr kleinen Genmaterial haben sich sehr viele Ameisen gebildet, was dazu führt, dass die untereinander nicht mehr unterscheiden. Die sind nicht mehr monogyn, sondern die gibt's eben diese Superkolonien. Das heißt, zwei Stämme bekriegen sich nicht, sondern die sind sich so ähnlich, dass sie zusammenarbeiten.
Ja.
Und dementsprechend sind sie oft überlegen dem heimischen Ameisen gegenüber, weil sie sich eben nicht gegenseitig bekämpfen. Und sie können die Nahrungssuche optimieren. Das ist eben diese Genvielfalt, die beschränkt ist, dadurch, dass so wenige nur ausgewandert sind.
Das ist also crazy. Einerseits super faszinierend, aber andererseits auch natürlich eine ökologische Vollkatastrophe.
Ja.
Weil die halt wirklich einen, ja, wie so ein Staubsauger alles weglutschen.
Vor über 15, 14 Jahren waren sie bereits auf 21 Staaten und mehreren Kontinenten ausgeweitet, die argentinische Ameise. Also die, also ich glaube, sie ist fast nicht mehr aufzuhalten, auch wenn sie wirklich...
Ist sie auch nicht. Nein, kannst du auch nicht.
Versuchen, ich meine, gut, man kann nur sagen, sie haben sich in Europa eher in den wärmeren Regionen angesiedelt, weil sie nicht frosthart sind, aber durch jetzt die Klimaerwärmung findet natürlich auch das, diese Frostbarriere findet nicht mehr statt oder nicht mehr.
Ich habe einen Kumpel, der musste Ameisen für sein Studium katalogisieren. Mhm. Und der hatte mich darauf hingewiesen, dass die wohl schon unbeständig auch bei uns vorkommt. Die,
sind die schon so weit oben oder wie bei euch?
Ja, muss ich nochmal gegenchecken. Aber wenn ich mich recht entsinne, meinte er zu mir, die ist schon in Teilen, auch hier bei uns in Germany.
Ja. Ja, ich kann euch später dann noch einen kleinen Trick geben, wie man eine andere invasive Art erkennen kann. Das ist ganz spannend zum Ausprobieren. Bei der argentinischen Ameise müssen wir aber nur darauf hinweisen, für alle, die in der Landwirtschaft tätig sind oder aus der Landwirtschaft kommen, die pflegen nämlich auch, also die pflegen auch Blattläuse, um an Honigtau zu gelangen. Das ist das, was die Blattläuse ausscheiden. Also die eben, wir haben es ja vorher gesagt, es gibt Viehzüchter, die haben dann diese Blattläuse, die Ameisen, die sie melken. Und deswegen kann es natürlich auch dazu führen, dass wir Bestandsexplosionen von Blattläusen haben, wenn wir die argentinische Ameise immer mehr haben, was natürlich auch Nutzpflanzen befallt. Also da wird auch die Wirtschaft drunter leiden. Und
eigentlich müssen wir Blattläuse auch mal machen, weil die sind schon ganz schön eigenartig.
Alter, kurz Blattläuse kriegen doch irgendwie Babys, die schon schwanger sind und dann ist sie die Tochter ist von dem eigenen Vater.
Nymphenzeugung also so, und ganz, ganz, ganz verrückt.
Das ist
also,
so Österreich einfach, die
kriegen,
Blattläuse.
Vor allem eines der wenigen...
Danke, dass du jetzt so gelacht hast. Ich habe schon Angst gehabt, dass du einen Witz verpasst.
Nee, der hat mich überhaupt willkommen. Kriegen auch Lebendkinder, was ja als Insekt eigentlich schon komisch ist.
Stimmt, das ist ja absurd.
Und, also da müssen wir nochmal reingehen. Aber was ich ursprünglich sagen wollte, war, dieser Honigtau, liebe Leute, wenn ihr Honigtau esst, ja, Waldhonig ist ganz oft Honigtau, das ist einfach nur Blattlauskacke und Pisse. Ja?
Mmh. Lecker.
Theresa, bei Superkolonie, da, ne, Superkolonie, wie über welche Größenmaße reden wir denn hier eigentlich?
Ja, die hat tatsächlich die größte Ameisenkolonie begründet, die argentinische Ameise, oder die größte Ameisenkolonie der Welt ist von der argentinischen Ameise, und zwar reicht die von Italien bis Spanien, sind tausende von Kilometern.
Leck
und das
fett.
Ist nur eine Kolonie, also das ist nur eine Kolonie, die sich eben nicht untereinander
die
bekämpft.
Die machen einfach Römisches Reich.
Ja, aber wir wissen ja, wie das ausgegangen ist. Also vielleicht, hoffentlich machen sie Römisches Reich. Also wir brauchen es jetzt nicht unbedingt. Aber wenn wir von Superkolonie reden, dann reden wir wirklich von Superkolonie. Es versuchen natürlich, ich meine, sie sind da bei den Neobiota auf Platz in den Top 100 der gefährlichsten invasiven Arten. Und deswegen gibt es natürlich verschiedenste Ausrottungsversuche von Giftködern bis hin zu synthetischen Pheromonen, die eben dazu führen sollen, dass sie ihre eigenen Verwandten umbringen.
Apropos, wir sollten vielleicht mal klären, Ameisen kommunizieren größtenteils über Pheromone, liebe Leute. Pheromone sind Duftstoffe, die werden über die Drüsen rausgeballert und können so ziemlich alles bedeuten. Also die markieren damit auch, ja, zum Beispiel, wie man sich fragt, wie entsteht eigentlich so eine Ameisenstraße? Das sind mehrere Lagen quasi von Pheromonen, die dort immer wieder draufgeschmiert werden. Und so gibt es Pheromone für Angriff, Pheromone für... also es gibt Pheromone für alles Mögliche. Ja. Ja. Und genau, zur Ausrottung kann man potenziell natürlich die dann auch an dieser Pheromonschranke da mal ordentlich reinklöppeln. Ich frage jetzt bloß, ob das so zielführend ist, weil eigentlich musst du ja nur die Königin.
Ah.
Kannst ja 10, 100.000 Arbeiter umnieten, bringt, oder Arbeiterinnen.
Ja, aber bei der Superkolonie jetzt da in Italien und Spanien ist das Problem, dass die natürlich mehrere Kolonien haben, weil die eben Superkolonien, die haben nicht nur eine Königin und das heißt, da reicht, schwierig.
Es ist,
vor allem verstecken sie die Königin ja immer ganz gut irgendwo.
Ich halte solche Maßnahmen auch für ganz knuffig und so, aber für ziemlich, also sonst, ich bin immer gerne dabei, ja, bei invasive Arten ausrotten. Oder lokal dann wieder dort ausrotten.
Aber bei Ameisen ist halt echt
aber
so.
Aber Ameisen, vor allem wenn die 2-3 Millimeter groß sind, da sehe ich ja schwarz persönlich. Ja.
Ist schon sehr, sehr schwierig.
Das ist schon schwierig. Also ich meine, wir Menschen haben schon viel geschafft, was Ausrotten angeht. Wir haben ja auch viele Tiere ausgerottet schon. Ne? Liebe Grüße an den Dodo.
Naja, aber der war wirklich lame. Bisschen,
aber der war doch zuckersüß, Mensch.
Ja, zuckersüß, aber der war auch, also er ist auch nicht weggelaufen. Also jetzt nichts gegen den einen, wie heißt der Vogel geheißen?
Wir hatten den Kakapo ja auch.
Den Kakapo, aber der ist ja auch so, der fliegt ja auch nicht weg, oder? Also es ist ja.
Geile Folge übrigens, hört ihr
euch. Ja, richtig gute Folge. Hört sich auf jeden Fall an. Ja, es ist, glaube ich, echt ein bisschen so, die Nadel im Heuhaufen suchen bei den argentinischen Ameisen. Und wahrscheinlich ist die Königin dann die Nadel im Heuhaufen. Also es wird wirklich, wird wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Und das bedeutet, dass wir natürlich die heimischen Ameisenarten unbedingt schützen müssen, auf jeden Fall Reservoirs bilden müssen, weil die extrem bedroht sind von dieser Ameisenart. Und Genvielfalt ist, wie ihr wisst, immer extrem, extrem wichtig für ein Ökosystem. Es gibt aber nicht nur die argentinischen Ameisen, die da Superkolonien bilden, sondern es gibt auch, weil alle immer Ameisen so toll und lieb finden. Und ich meine, ich auch, ich habe ein Referat über Ameisen gemacht und habe Ameisenkostüme angehabt. Also ich war offensichtlich auch Ameisenfan. Aber es gibt ja auch sklavenhaltende Ameisen. Die heißen Temnothorax. Die schmuggeln sich in fremde Nester rein und klauen dort einfach Arbeiterinnen, die sie für sich arbeiten lassen.
Das ist total abstrakt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was da abgeht in der Ameisen. Ameisenwelt, die hauen sich auf die Fresse, die versklaven sich, die beuten sich gegenseitig aus, die, also das ist richtig, man kriegt richtig Déjà-vu, menschliches Déjà-vu, sag ich mal, wenn man sich die Ameisenwelt mal anguckt, weil es komplette irre Scheiße da abgeht.
Ja, und dass die es aber trotzdem spannend. So ein positives Image haben bei uns, die Ameisen. Oh nein, die Ameise, die Arme, nein, die Ameise
gut,
ist
das
so
ist
toll.
Wie ja, das ist wie Honigbiene und Wildbiene. So. Alle sind, also die Gesellschaft, sag ich mal, ist so, oh, Honigbiene, wow. Und wenn dann irgendwas anderes mal rumfliegt, ah, Wespe,
ja, stimmt, ja, sie haten Wespen.
Ja.
Es gibt noch eine invasive Art, die heißt Tapinoma magnum. Und die ist aber der Wegameise sehr, sehr ähnlich. Wir haben vorher schon die Wegameise gehört. Die älteste wurde 29 Jahre alt, die Wegameisenkönigin. Die kann man dadurch unterscheiden. Die schauen sich nämlich sehr ähnlich, dass wenn man sie zerquetscht, dann riecht die invasive Tapinoma magnum riecht nach Fett und unangenehm, während die Wegameise, wenn man sie zerquetscht, die riecht nach Ameisensäure. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt von dir gerügt wird, dass ich das als kleines Experiment für daheim anbiete, aber ja, nein, vielleicht nicht.
Einzelne
da.
Individuen können die Ameisen, kann die Ameisenpopulation schon verkraften. Ja. Wobei, fällt mir gerade ein, innerhalb der Krefeld-Studie, als die ausgewertet wurde, und das war so eine größere Studie mit verschiedenen Zusammenfassungsstudien und blabiblups, auf jeden Fall. Man dachte ja immer, dass Ameisen Atomkrieg überleben und die nächsten, also ne, denen jetzt gut. Ja. Aber tatsächlich sind die massiv von Insektensterben betroffen. Die Anzahl der Ameisen sinkt, die Anzahl der Arten sinkt. Und wenn, dann kommt eine argentinische Ameise daher und macht alle platt. Das ist ehrlich gesagt eine halbe Katastrophe. Weil, wie gesagt, eine Schlüsselart, ne, verlieren wir die, sieht es ziemlich, ziemlich schlecht aus für uns.
Eine Schlüsselart. Und um jetzt endgültig das positive Image von Ameisen zu zerstören oder endgültig auch. Wir machen ja beides. Wir sagen ja, es gibt tolle Ameisen, es gibt aber auch scheiß Ameisen. Und das Ganze schaut im Ameisenbau nämlich auch so aus. Man hat nämlich herausgefunden, dass 40% der Ameisen gar nichts machen im Ameisenbau. Geil. Also die liegen einfach nur rum. Ameisen sind stinkfaul. 40% der Ameisen im Ameisenbau machen gar nichts. Sie gelten als die eiserne Reserve in der Kolonie.
Ah.
Aber was sie auch herausgefunden haben, es wirkt jetzt nicht so, als wäre es im Ameisenbau, als würde da viel Neidgesellschaft herrschen. Als würden jetzt die arbeitende Ameise würde sich gern mit der tauschen. Also das fällt nicht auf. Witzigerweise sind auch die Ameisen, die nichts tun, die wirklich nur rumsitzen, sind auch viel dicker. Da weiß man nicht genau, was der Grund ist. Gibt es verschiedene Theorien. Aber immer wenn ihr irgendwie wieder unter Leistungsdruck kommt, was ja in unserer Gesellschaft doch allgegenwärtig ist, denkt dran, 40% der Ameisen im Ameisenvolk machen gar nichts und sind trotzdem extrem wichtig für die Bevölkerung. Und da kann man schon die ganze Leistungsfrage wieder ein bisschen in Frage stellen.
Süß. Oh, das Süß, das wusste ich nicht, dass Ameisen süß sind. Also schon, aber so ruhig und knuffig.
Aber ich finde es, also ich glaube, dass deswegen will ich ja immer über Schlaf reden und so, über die Tiere und so. Ich bin ja selber Opfer der Leistungsgesellschaft. Ich meine, ihr habt es schon öfter gehört, ich bin Kabarettistin und Tierärztin. Ein Beruf hätte auch gereicht, gell? Also kann
einer
man ganz ehrlich
auch,
sagen.
Ja,
es gibt genug verschiedene Tiere. So, bin ich recht spät draufgekommen, wie viele verschiedene es gibt, aber es gibt verschiedene Tiere. Und deswegen leide auch ich unter Leistungsdruck. Und wenn ich dann aber in die Tierwelt schaue und merke, okay, die machen Winterschlaf oder also diese Ruhephasen, wenn man sich das irgendwie erlauben kann, ich meine, ist dann immer die Frage, wie es daheim ausschaut, wie man sich es erlauben kann. Aber wenn man sich es erlauben kann und wenn es sich ausgeht, bitte ruht es genug, bitte schlaft es genug, bitte macht es genug nix. Und das ist so wichtig für die Gesundheit. Wir sind keine Elefanten, die fast nichts schlafen. Wir sind Menschen, die brauchen Schlaf und Ruhe und faule Ameisen. Wir brauchen euch. Ihr seid unsere eiserne Reserve.
Süß. Ja, toll gesagt. Kann ich mich nur anschließen.
Ja, kleine Message daraus. Im Jänner, wo ich so faul bin. Ich habe einfach keine Kraft. Ich muss schlafen. Ich muss das Jahr nachschlafen.
Ich wäre so gern gerade im Bett.
Wie weird findest du die argentinische Ameise? Ich finde die schon crazy. Also, dass die das so erobert, finde ich sie crazy. Ich habe ihr aber solide 30 Punkte gegeben auf unserer Weird-Skala von 1 bis 47.
Ich würde mich der anschließen, der 30 Punkte, der 30 so, in Bezug auf die argentinische Ameise. Muss aber dazu sagen, wir haben ja auch ein bisschen so über hier und da über Ameisen geredet, so im Allgemeinen. Und ich finde die völlig abstrakt. Ich würde eine 47. Eine 47.
Echt?
Für die Ameisen generell.
Grundsätzlich Ameisen?
Ja.
Weil sie über Drüsen kommunizieren, weil sie so
auch,
klug
mir fällt,
sind.
Umso mehr ich darüber nachdenke, desto mehr fällt mir ein. Es gibt zum Beispiel auch eine Ameisenart, die Zugänge zu ihrem Bau, also da gibt es nochmal eine spezielle Klasse quasi an Ameisen.
Ah, ich weiß, Bodyguards so, oder so Türsteher.
Ja, die haben so ein Bumphead quasi, womit sie den Eingang einfach zumachen. Das ist total irre. Dann gibt es da auch noch das, was du meintest, diese Türsteher. Es gibt auch Ameisen, die... die haben riesige Beißwerkzeuge und sind quasi die Security Guards von den Mädels da. Also es ist, und die, ne, die Sklaven halten und was die nicht alles machen.
Sklaven halten ist genau mein Ding.
Sklaven halten, I'm fucking in it.
Also dass sie einfach reingehen, so fremde Arbeit drinnen knallen und dann sagen, jetzt Arbeit für mich.
Das ist so abstrakt, ey. Ja, ist wirklich, also absoluter Fiebertraum. Deswegen, argentinische Ameise würde ich auch sagen 30 und Ameisen generell volle Punktzahl, ihr seid verrückte Hühner.
Stimmt, wenn man sich die Ameisenart untereinander anschaut, ist da schon einiges dabei. In diesem Sinne, Schmidtmann, hast du unser Quiz vorbereitet? Ich weiß gar nicht wofür, die glaube ich.
Hallihallo, ja natürlich habe ich das Quiz vorbereitet. Das ist doch ganz klar.
Piepe, bevor wir weitermachen, will ich nochmal ganz schnell einhaken. Wir werden ja uns jetzt dem Spiel widmen und das könnt ihr genauso tun. Geht mal auf unseren Instagram-Account, weirdanimals_podcast. Dort findet ihr nämlich, also dort könnt ihr quasi teilnehmen am Spiel. Ja?
Genau, geil. Ohne die Antworten vorher zu haben. Also wenn ihr das Quiz mitmachen wollt und euer Hirn anstrengen wollt, dann geht's jetzt auf Instagram, spielt dort das Spiel und wenn ihr dann die finalen Antworten habt, kommt's wieder zurück und hört es euch an. Wenn ihr euch einfach nur berieseln lassen wollt, bleibt's da. Aber wenn ihr spielen wollt, wenn ihr was lernen wollt, wenn ihr euch klug vorkommen wollt, jetzt weirdanimals_podcast.
So nämlich.
So sieht es aus und ich hoffe, ihr beiden kommt euch auch gleich klug vor. Ich habe 3 Fragen wieder dabei. Ihr kennt das Spiel sowieso und würde direkt mit der ersten reinstarten.
Sind wieder weniger Zahlen, Georg? Bitte sag, dass weniger Zahlen sind.
Es tut mir leid, das sind nur Zahlen. Aber
Georg, du musst es mit den Zahlen lassen. Niemand weiß über 10, okay, wie viel eine Zahl ist. 12, keine Ahnung, wie viel 12 ist. Weiß doch niemand.
Das ist wirklich, du wirst das, ja, das geht halt hoch raus mit den Gottes Zahlen.
Sinn,
ja. Naja, egal, ich merke es mir, hab's mir schon notiert für nächste Woche. Na klar, da kommen keine Zahlen vor. Vielleicht klappt das, wir schauen mal. Die erste Frage, ihr seid bereit?
Ja.
Ja.
Perfekt. Wie schnell hämmert ein Specht in der Sekunde? A, bis zu 60 Mal, B, bis zu 15 Mal oder C, bis zu 20 Mal? Was denkt ihr? Ja,
Theresa. In der Sekunde?
In der Sekunde, ja.
Ja, eine Sekunde ist ja 21, 22. Und ich gehe ja auf dem Prater spazieren und das sind Spechte. Und ich glaube tatsächlich, dass die nicht so schnell, also 60 Mal in der Sekunde schaffen sie, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich bleibe bei 20. Ich glaube, 20 Mal in der Sekunde ist das Maximum, was sie schaffen.
Robin, hast du eine Idee? Möchtest du
60 finde ich auch viel zu viel. Also innerhalb einer Sekunde, das müsste ja dann so... Ich bin Maschine.
Noch schneller, ja.
Noch schneller, ja. Nee, deswegen, ich würde mal jetzt einfach 15 sagen, weil 20 schon weg ist.
Theresa hat aber recht, es sind tatsächlich bis zu 20 Mal, denn wenn man sich so ein Specht anschaut, das kommt ja bald wieder, dass man das wahrscheinlich machen kann, der hämmert so schnell, dass man die einzelnen Bewegungen mit dem bloßen Auge häufig gar nicht sehen kann. Mhm. Also das verschwimmt dann alles so. Habt ihr schon mal von dem Knallkrebs oder auch Pistole?
Ja, geiles, atziges Vieh.
Du nicht?
Ultra schön, also geil. Ja?
Ist das in Berlin so ein Böller?
Genau, das sind, genau, der kann eben knallen, um es mal kurz zu sagen, ich gebe euch danach noch ein paar Infos, aber es geht jetzt um den Knallkrebs, die nächste Frage. Welche Temperatur kann der Knallkrebs oder eben auch Pistolenkrebs mit seinen Scheren erzeugen? Also wie viel Grad?
Ja.
Es gibt 3 Antwortmöglichkeiten. Mehr als 4700 Grad, mehr als 900 Grad oder mehr als 2300 Grad?
Also ganz kurz, mit seinen Scheren kann der Hitze erzeugen, der Krebs.
Ja. Knall und Hitze in einem.
Keine Ahnung.
Also,
das
so.
Jetzt, ja?
Dieses Vieh, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, dann hat das so eine Bommel. Ja, also so ein
Robin, du darfst jetzt nicht nachdenken, während du schon gesagt hast, dass du die Antwort weißt. Muss jetzt schon sagen.
Okay, sag entschuldige, Kollegen. Ja, entschuldige, dass ich hier mal ganz kurz auch
na,
mal
beschreibe, welche Gedankengang. Für die Storyline ist ja eh gut.
Also ich nehme den höchsten Wert.
4700 Grad.
Ja.
Und jetzt erklär es, warum?
Nö, jetzt habe ich keine Lust mehr.
Nein, jetzt, ich will es ja schon wissen.
Also, diese Viecher jagen eigentlich in der Regel, wenn ich mich recht entsinne, Schalentiere und prügeln die dann so richtig auf. Und das machen sie halt mit so einem hammerähnlichen Strukturgedöns, sag ich mal.
Ja.
Und das kann, also das ist so heiß, das weiß ich noch, dass dort beim Aufprall des Hammers eine Blasenschicht und ein richtiger Knall entsteht. Also es muss wirklich zornig heiß sein, aber wie heiß?
Aber jetzt ganz kurz, das wird dann, also das wird aber heiß, weil sie so schnell tun, oder?
Naja,
warum wird das heiß?
Nee, das, also ich habe keine ganz zu sagen, was ich dazu gefunden habe. Ja. Du, vielleicht ergänzt sich unser Wissen.
Machen wir so.
Also es ist erstmal eine Garnelenart und die stoßen mit ihren Knallscheren einen Wasserstrahl aus. Dadurch bildet sich dann so eine dampfgefüllte Blase und diese implodiert und erzeugt dabei dieses laute Geräusch, weswegen er Knallkrebs heißt, und ein Lichtblitz und eine Temperatur von... Und das ist jetzt auch die Beantwortung der Frage. Robin hat recht, von mehr als 4700 Grad Celsius.
Ja, ist halt nur 0,0001 Sekunde lang.
Okay, es Frage steht 3. In dieser Runde 1:1 und die Frage 3 kommt. Wie oft muss ein ausgewachsener Alligator Nahrung zu sich nehmen, also circa? A.
Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt sowas, wie oft muss ein Alligator Sex haben? Und
ja, ich dachte, kacke.
Ich weiß nicht, warum
ich
jetzt gerade so in einem Fäkalding, wie oft er Nahrung zu sich nehmen muss. Okay.
Circa, genau. A, alle 5 bis 6 Wochen, B, alle 3 bis 4 Wochen oder C, alle 1 bis 2 Wochen. Wow, beide wissen es. Theresa darf aber ihre Antwort als erstes sagen.
Das ist in Ordnung.
Also ich schließe jetzt einfach mal von Schlangen, Reptilien auf Alligatoren und vermute, alle 3 bis 4 Wochen muss er Nahrung zu sich nehmen.
Also weil ich weiß, dass einige Reptilien auch mal ein Jahr ganz ohne Nahrung klarkommen, würde ich einfach mal den längsten Betrag nehmen. Also 5 bis 6.
5 bis 6 Wochen sagt Robin, 3 bis 4 Wochen sagt Theresa. Es sind 1 bis 2 Wochen.
Na, leck mich doch!
Der muss so viel essen.
Wobei man hier natürlich auch ehrlicherweise sagen muss, das hängt von außerordentlich vielen Faktoren ab, wie oft so ein Tier essen muss. Dass da vielleicht also mal 3 oder 4 Wochen dabei sind, würde ich jetzt als Tierlaie sagen, ist vielleicht auch möglich. Also
rein vom Vibe her würde ich schon gern alle 1 bis 2 Wochen futtern, aber es geht natürlich nicht immer.
Es geht nicht immer, so ist es richtig, genau.
Okay.
Wunderbar.
Aber kann es auch sein, dass er dann 3-mal die Woche, also das weißt du wahrscheinlich nicht, ja.
Wie viel kackt der denn jetzt eigentlich?
Wie schaut Krokodilkacke aus? Wie schaut Krokodilkacke aus?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Beantworten.
Das sind Fragen, Leute.
Das sind Fragen,
mit die entlassen wir euch heute. Mit diesen Fragen entlassen wir euch heute. Aber
sendet
bevor
uns
wir
jetzt
euch
bitte
entlassen.
Keine Codebilder, Entschuldigung. Das muss ich nochmal kurz platzieren.
Ja, keine Codebilder. Ihr könnt es für uns jetzt auf allen Plattformen abstimmen. Ihr könnt es auf Apple Podcasts eine Bewertung schreiben. Ihr könnt es auf Spotify 5 Sterne geben. Ihr könnt es jetzt alles machen. Ihr könnt es endlich Spotify-Links in euren, ihr könnt es posten in euren Stories. Macht es doch bitte. Verbreitet es weiter. Schickt diese Ameisenfolge an die Kinder oder Erwachsenen, mit denen ihr euer Ameisenreferat habt, machen müssen. Und genau, das war mein Wunsch. Folgt weirdanimals_podcast auf Instagram, da könnt ihr das Quiz mitmachen und kriegt immer die neuesten Infos und Videos von uns. Sonst noch was, Robin?
Nee, People, ja. War eine AC-Tour hier im Reich der Ameisen. Hat Spaß gemacht. Ameisen sind verrückte Hühner. Sind wirklich weird. Und Theresa,
faul.
Vielen, vielen Dank. Wie süß, wie verträumt du und faul.
Ja, ich habe jetzt gleich Feierabend. Ich bin geil. So richtig so, jetzt geh nur spazieren und dann schlafen.
Süß, ich muss
es
heute noch auf eine Filmpremiere.
Du musst halt nur auf eine Filmpremiere.
Sie.
Ja, ich bin die faule Ameise heute und du bist die was macht.
Völlig in Ordnung. Okay, macht's gut, Nachbarn.
Tschüss.
Tschüss.
Weird Animals, eine Produktion von Andan im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg für die ARD.
Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Neue Folgen gibt es immer dienstags in der ARD Audiothek. Host und Redaktion Theresa Hosser und Robin König. Das bin ich.
Weitere Redaktion und Producer
Patrick Stegemann und Georg Schmidtmann.
Musik und Sounddesign
Yannick Werner. Projektleitung und Redaktion RBB
Klaus Schwartau. Die Executive Producer für Andan sind Patrick Stegemann und Keschrau Beros. Für den RBB
Jens Jarisch.
Cover
Ram Studio.
Danke fürs Zuhören
und bis zum nächsten Mal.